Letzte Frage. So, Felix. Naja, aber jetzt kommt ja hier die ganzen Technologien und AI und so weiter und so fort. Das macht dann irgendwann nur noch automatisch. Da brauchen wir sowas nicht. Was begegnest du dem aktuell? Oder ist das überhaupt ein Thema bei dir auf dem Tisch?
Ja, ganz einfach. Vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren kamen die ersten Roboter in eine Fertigung. Und da haben die Leute alle gejammert, oh nein, mein Arbeitsplatz ist bald weg. Und heute stehen ganz viele Roboter in den Werken. Also ich bin ja schon durch diverse OEM-Werke, VW, Audi, Porsche durch. Und da stehen ganz viele Roboter und trotzdem noch ganz viele Werker, die irgendwie vorne mal die Teile einlegen müssen. Aber ich glaube, wenn man dem Ganzen so begegnet, mit einer gewissen, mit einem Stück Mut, dass man sagt, okay, es ist jetzt einfach ein neuer Weg, es kann ja auch gute Sachen mit sich bringen, Medizintechnik oder so, also wenn da irgendwie die KI das Ganze weiter beschleunigt, im Sinne von, wir können Krankheiten jetzt vielleicht besser oder gezielter heilen, die noch nicht möglich waren. Auch da kommt mein roter Anteil mir, glaube ich, zugute. Ich habe vor sowas einfach keine Angst, weil es uns einfach irgendwo einen Schritt weiterbringt. Wenn man jetzt so ein Sicherheitsfanatiker ist und denkt, oh wei, was wird denn bloß? Ja, dann muss man in dem Moment vielleicht einfach mal sagen, vielleicht mal mit dem Strom gehen und gucken, wie kann ich jetzt diese ganzen Themen, KI, AI, was auch immer, wie man es bezeichnen will, für mich und mein Unternehmen einsetzen, um effektiver zu werden.
Priorischen du, der Umsetzungspodcast, das lassen wir drin, ja, wir stehen da drüber. Folge 3 mit dem Felix. Und wenn du wissen willst, wie es ist, auf einer mehr oder weniger Halbleiterpad übers Parkett Richtung Fenster zu rutschen, spulen eine Folge zurück, eine Woche zurück, großartig, weil auch ja, der Marketing für Maschinenbau bedarf ist Erleuchtung, damit man dann auch gut die Schritte setzen kann, damit dann im Endeffekt der Felix auch alles wieder auseinanderpflücken und dann wieder zusammenbauen kann. Und wenn das da rutschig ist, ja, dann darf man sich ein Stück weit vorbereiten, zumindest aber von der Rutschpartie lernen oder aber auch einen Airbag irgendwo mit hinbauen. Felix, Folge 3. Ja. Jetzt gucken wir mal voraus. Maschinenbau in 20 Jahren, damit der Maschinenbau noch existiert, damit das Unternehmen natürlich auch kluge Leute bekommt, ne, wo die, wir hatten es in der letzten Folge, damit Praktikanten sagen, boah, das ist lecker, das würde ich gerne mal reingucken. Was ist aus deiner Sicht notwendig? Was müssen die aktuell tun und was kann man getrost weglassen? Wo geht der Trend hin im Maschinenbau?
Da starte ich einfach mal ganz provokant rein. Ja. Viele müssen, glaube ich, von ihrem hohen Ross runter. Von diesem klassischen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt auch noch die nächsten 10 Jahre so, weil das wird bei vielen zum Verhängnis werden. Die wird es dann vielleicht einfach in den 10 Jahren nicht mehr geben. Und man merkt aber jetzt schon, die sich darauf einlassen, die wirklich mit dem Strom schwimmen, dass die es auch länger machen. Und dieses länger machen ist ja ein Zeichen dafür, dass irgendwas funktioniert. Und da unterscheidet sich das so ein bisschen. Also viele sehe ich auch in meinem Umfeld, dann ist da irgendeine Social-Media-Beraterin oder ein Social-Media-Berater drin. Dann werden mal ein paar lustige Videos im Unternehmen gedreht, dann teilen die das mal 2 Wochen auf Instagram und dann irgendwann hört man nichts mehr davon. Und wenn du dann mal dann nachhörst oder irgendwelche, ich meine hier ländlich, man kennt sich ja dann durchaus, wenn man dann mal ein bisschen ins Gespräch geht, dann heißt es dann ganz schnell, ja, wir haben das mal probiert, aber bei uns in der Branche funktioniert das nicht. Cool, wie lange hast du denn probiert? Ja, wir haben es mal 2 Monate gemacht. Okay, wie viele Beiträge habt ihr hochgeladen? Ja, so 13, 14 ungefähr. Okay. Und dann wisst ihr, dass das nicht funktioniert. Ja, wir haben keine Kundenanfragen bekommen und dann haben wir uns gedacht, das ist so ein Riesenaufwand, dann hören wir auf damit. Und da muss ich sagen, liegt die Verantwortung eigentlich bei den Dienstleistern, die den Unternehmen das genauso verkaufen, dass die einfach ihren Job nicht richtig machen. Und das erlebe ich bei ganz vielen, entweder im Vorgespräch oder auch jetzt bei Kunden, mit denen ich jetzt auch fest zusammenarbeite. Die haben ihr Vertrauen in einen Dienstleister gegeben, der denen versprochen hat, Ich helfe euch jetzt da weiter. Ich sorge für Neukunden, für neue Mitarbeiter. Also wie gesagt, vor einem Jahr war es hier noch mehr der Trend. Wir suchen alle neue Mitarbeiter. Jetzt switcht das Ganze so ein bisschen zu. Wir suchen Aufträge, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Und ja, dann haben die riesige Gelder in die Hand genommen. Ich habe Kunden dabei, die haben weit über 100.000 Euro im Jahr ausgegeben für Google-Werbung, für Facebook-Werbung bei einem Rohertrag von 20.000. Und da waren die Produktionskosten noch nicht mit drin. Und sowas dann einmal als Unternehmen mitzumachen, weil man so ein tiefes Vertrauen in den Dienstleister hat, aber auch als Dienstleister so dreist zu sein und einem Unternehmen ein Jahr lang das Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn überhaupt nichts funktioniert. Und das ist für mich ein Punkt, da stimmen die Anknüpfungspunkte nicht. Also ich muss noch eine Datentransparenz herstellen zu meinem Kunden, dass ich sage, pass auf, wir optimieren jetzt, ich mache es an einem Beispiel.
Ja, sehr
Der
gern.
Unternehmer ist im Maschinenbau unterwegs, Vorrichtungsbau. Dann hat er ja gewisse Produkte, die er den Kunden verkauft. Jetzt macht es ja Sinn, dann zu sagen, okay, wir testen das Ganze jetzt mal an einer Seite. Ich mache für euch einfach mal auf stumpf eine Seite optimiert und wir schauen uns mal die Zugriffszahlen in einem Monat und in 2 Monaten an. Das kommt wirklich häufig vor bei Kunden, die einfach kein Vertrauen mehr haben. Die sagen, wir wollen jetzt nicht in eine langfristige Betreuung rein, sondern wir wollen jetzt einfach erstmal probieren, stimmt das jetzt, was der sagt, oder ist es der nächste Quacksalber, der daherkommt, der uns dann irgendwie Geld aus der Tasche zieht? Und wenn die dann aber sehen, dass nach der Optimierung auf einmal die Seite in Google überhaupt erstmal sichtbar wird, also alles unter Platz 100 ist ja quasi für Google nicht existent. Also klar kannst du da hinscrollen, aber das wird in keiner Ranking-Software mehr auftauchen. Und wenn die auf einmal auf Platz 10 sind, auf Platz 9 und somit die erste Seite quasi erreicht haben, und sehen, wie die Zugriffszahlen auf ihrer Webseite sprunghaft nach oben schießen, dann fängt bei denen langsam an, dieser Gedankenswitch, ja Moment, das, was der Kollege erzählt, das scheint ja zu stimmen. Und wenn dann nach 6 Wochen oder 7 Wochen die ersten Kontaktanfragen reinkommen, und hier rede ich halt von Kunden, die haben vorher über ihre Webseite nie Kontaktanfragen bekommen, von Neukunden. Klar, Bestandskunden, die sagen, na komm, ich mache gerade Kontaktformular, fülle ich aus, aber noch nie von Neukunden Kontaktanfragen bekommen über die Webseite. Und die bekommen das Lächeln überhaupt nicht mehr aus dem Gesicht, wenn die auf einmal merken, das funktioniert ja. Das ist nicht nur so ein totes Relikt auf der Seite, wo vielleicht irgendwann mal irgendwer ein Feld ausfüllt, sondern darüber bekomme ich Anfragen. Und an dem Punkt kommen wir direkt an den zweiten Bereich, der auch in meiner Zusammenarbeit dann mit dazu zählt. Viele mussten nie verkaufen. Also es klingt total bescheuert, aber die haben Auftragsbewältigung gemacht. Die haben von links, rechts, vorne, zurück, haben die Empfehlungen entgegengenommen und mussten quasi nur noch den Preis drunter schreiben und entweder der Kunde hat gesagt ja oder nein. Aber was, wenn jetzt der Kunde was Neues anfragt? Wie muss sowas überhaupt, wie kann sowas aufgebaut werden? Wie kann das psychologisch auch aufgebaut werden, so eine Preisstruktur niederzulegen, dass man sagt, okay, ich habe auch einen Plan B, wenn der Kunde sagt, ist mir zu teuer. Dass man dann sagt, okay, wie gehen wir jetzt an das ganze Thema dran? Oder vielleicht auch in eine Vorqualifizierung, macht es Sinn, mit dem Kunden direkt ein Angebot zu schreiben? Oder macht es vielleicht hier Sinn, kurz in den Dialog zu gehen, um nachzufragen, passt dieser Kunde überhaupt in meine Kundschaft? Also ich glaube, die der Goldenen Feder war eine, die, ich käme gerade auf den Namen, die hatte von der Wunschkundendichte gesprochen. Vielleicht kommen wir im Nachgang noch drauf. Und den Begriff, der hat mich da so ein bisschen geprägt, weil das ist ja eigentlich das, wo die Leute hinwollen. Nicht unendlich viele Neukunden, sondern Neukunden, die perfekt zu dem Angebot passen, perfekt zu der Lösung passen und die auch in der Zusammenarbeit, wo einfach eine Harmonie herrscht, wo man keine 400 Abstimmschleifen hat, bis man dann irgendwann mal so weit ist. Und genau das ist das, wo wir dann für sorgen können. Und da kommt dann der Part Text ins Spiel. Dass die Texte so geschrieben werden, dass wir von vornherein nicht kaufkräftige oder nicht die richtigen Kunden von der Plattform wieder abstoßen, so hart es klingt, und die Leute anziehen, die wir überhaupt drin haben wollen. Und das sind ganz viele Berührungspunkte, wo dann die Kunden sagen, ich wusste gar nicht, dass das geht mit einer Website oder mit Social Media, mit einem Podcast, mit sonst irgendwas. Ja, und dann ist eigentlich in der Regel so, also ich habe die Kunden, mit denen ich so angefangen habe, die waren am Anfang natürlich skeptisch und mit dem einen arbeite ich jetzt seit ungefähr 11 Monaten zusammen auf Monatsbasis. Der andere Kunde sind es mittlerweile 10 Monate, mit denen ich zusammenarbeite, also schon im Kleingewerbebereich quasi. weil die einfach sehen, okay, das, was wir hier nach und nach umsetzen, funktioniert und die Zahlen stimmen am Ende des Monats. Natürlich ist das eine Investition in meine Dienstleistung, aber umgekehrt, wenn die Person sich jemanden fürs Marketing einstellen würde, das ist ja der nächste Part. Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben überhaupt niemanden, der fürs Marketing zuständig ist, dann würde die Person viel mehr kosten als das, was die an mich bezahlen. Und in der Regel stecken viele, will ich jetzt nicht über den Kamm scheren, aber viele, die im Angestelltenverhältnis Marketing machen, die können vielleicht schöne Grafiken erstellen, die können vielleicht mal schöne Postkarten designen, die können auch eine Webseite pflegen, aber wirklich in so vielen Bereichen so tief drinstecken und dann auch noch das Know-how in dem Sektor haben, das ist halt eher selten. Und
Ja.
dann.
Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung kommt noch mit hinzu, ne?
Ja,
So, wenn du in der Suppe
genau.
schwimmst, ist halt oftmals schwierig. Also es gibt
Ja.
Beispiele, das geht, aber meistens ist es halt auch anderweitig. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, du sagst, wenn du sagen, ne, wenn bei Marketingagenturen manchmal, okay, ein Jahresbudget X. Punkt. So, am besten noch mit Vorauszahlungen, allem Zip und Zap. Also ich finde das auch, die monatliche Zahlweise ist cool. Ich mal, wenn ich mit Menschen starte bei mir, wo ich noch nicht so richtig weiß, passt, passt nicht, man hat alles abgeklärt und so weiter, gibt es bei mir auch immer eine Testphase, ja, weil man einfach sagt, Leute, und wir dürfen beide am Ende der Testphase, wie lange die auch immer dauert, entscheiden, gehen wir weiter oder nicht. Das ist so
Genau.
beiderseitig. Also ich möchte mir das ja auch erlauben, wenn ich merke, oh, du hast hier jemanden da, der immer nur, oh, gib mir noch ein Tool und gib mir noch ein Tool, aber im Endeffekt verschwinden die in der Kiste. Das ist ja schade. Ne? So, also auch wenn man das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen und so weiter mit anpackt, ist halt ein Stück weit schwierig an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt einen Maschinenbau und ein Maschinenbauunternehmen, die haben vielleicht jemand gebucht und sind aber unsicher. Ne? Und dann ist ja immer die Frage, so ein Konfliktgespräch, da geht man ja gern aus dem Weg. So, und wir hatten ja, also meistens, ne, das ist wie im Restaurant. Hat's geschmeckt? Ja, lecker. Ein-Sterne-Bewertung, wenn ich wieder raus bin. Blöd an der
Ja,
Stelle. So,
genau.
und ich denke mir, gerade bei Menschen mit einem, ne, wenn man sagt, die blauen, die technischen und so weiter und so fort, also wie kommunikationsstark sind die dann auch oder ne, wie setzen die die Grenzen? Ne? Was wäre für dich so ein Tipp, wenn jetzt so ein, na, ein Zuständiger, der Entscheidungsträger, vielleicht sogar der Chef selber, sagt, oh, ich weiß nicht so richtig. Ich würde es mal. Was sagst du? Okay, woran kann er das festmachen? Oder wie kann er seinen Dienstleister in dem Moment ansprechen? Oder was wäre eine coole Geschichte, um zu sagen, Gott, bis hierhin und jetzt muss man erstmal nochmal feucht durchwischen, einfach gesprochen.
Ja.
Wie würdest du das angehen? Weil es kann immer mal passieren, es ist ja trotzdem Menschen, es menschelt und so weiter. Du machst das mit einer klaren Zieldefinition, etc. pp., mit entsprechenden sogenannten KPIs, ja, sagt man das so
Ja.
schön. So. Was würdest du so einem Maschinenbaukunden raten an der Stelle?
Ja, ich würde jetzt im Erstgespräch, wenn zum Beispiel die sagen, ja, wir haben das schon mal probiert, wir haben das schon mal gemacht, würde ich wirklich nach diesen KPIs fragen. Also, welche Ziele habt ihr euch gesetzt? Und das ist eigentlich so ein Punkt, den erlebe ich da oft, dass die Kunden sagen, uns hat noch keiner nach den Zielen gefragt, was wir überhaupt erreichen wollen. Und das ist für mich aber doch das Wichtigste, weil ohne Ziel, also ja, ich fahre jetzt mal mit dem Auto in Urlaub. Ja, wo fährst du denn hin? Ja, keine Ahnung, ich habe kein Ziel. Ja,
Cool.
genau. Also du brauchst doch irgendwie ein Ziel, damit du überhaupt. Es ist ja dann auch nicht ein Messwert, also ein Key Performance Indicator, wenn man es aussprechen will, sondern es sind ja viele, die den Weg ausmachen, wie die Routenpunkte, die dich navigativ durch die Autobahn, durch die Städte oder sonst irgendwas lotsen. Du musst vielleicht hier mal links abbiegen, weil eine Baustelle kommt. Also eigentlich kannst du es wirklich metaphermäßig mit so einer Routenplanung der deutschen Autobahn, da kann man das wunderbar mit erklären. Die 45 hoch, eine Baustelle nach der anderen. Genauso ist das eigentlich auch da. Also du startest, du hast ein Ziel, wo du hin willst, und auf dem Weg werden dir einfach Baustellen auf den Weg gelegt. Also du kommst an eine Baustelle und musst dann entscheiden, fahre ich links dran vorbei oder fahre ich rechts dran vorbei. Und dann triffst du eine emotionale Entscheidung, weil wir Menschen treffen ja die Entscheidung immer emotional, machen dann nachher nur den Haken dran. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, jetzt stellst du nachher fest, ja, dumme, dumme Nummer, linksrum hat jetzt doch länger gedauert. Dann kannst du jetzt sagen, okay, ich fahre nochmal zurück und fahre rechts her, oder du sagst einfach, wenn du an der Gabelung angekommen bist, Okay, das war mein Learning aus den letzten 50 Kilometern. Und jetzt setze ich das, was ich da gelernt habe, um es bei den nächsten 50 besser zu machen. Und genau so läuft so ein Weg ab. Ich kann ja auch nicht in die Glaskugel reingucken. Natürlich gibt es bei der Website Zahlen, Daten, Fakten, wo ich sagen kann, hier macht es mit deiner Webseite Sinn. Da ist der Wettbewerb noch nicht so groß, aber die Suchvoluminas, wenn man jetzt auf Keyword geht, die sind gut. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich kann ja auch nicht versprechen, du bekommst jetzt nach 2 Wochen dann die Anfragen, die dir ins Haus flattern. Und da ist der nächste Punkt. Dienstleister, die dir von Anfang an das Blaue vom Himmel runter versprechen, auch da müssten eigentlich die Alarmglöckchen schellen, weil es geht einfach nicht. Also ich kann doch niemandem irgendwie, ich kann ihm sagen, wir gehen gemeinsam den Weg und wir versuchen gemeinsam alles, damit dieses Ziel erreicht wird. Und bisher bei meinen Kunden geht es halt auch in die Richtung. Aber wir sind auch wie oft umgebogen. Hab mit einem Kunden angefangen, Podcasts zu produzieren. Wir haben 10 oder 11 Podcast-Folgen im Kasten zu den spezifischen Themen, haben aber dann irgendwann mittendrin den Switch gemacht und haben das quasi ad acta gelegt. Die sind gut gespeichert, wenn wir irgendwann, wenn wir die mal brauchen, und gehen bei dem Kunden jetzt 1:1 auf den SEO-Part, weil bei dem aktuell Social Media in so gesehen überhaupt keinen Sinn macht, da viel PS reinzustecken, weil der seine Kundschaft rein über die Internetseite zieht. Und das sind halt Entscheidungen, die muss ich dann in der Zusammenarbeit auch gemeinsam mit meinem Kunden treffen. Und da muss dann auch der Kunde sagen, okay, weiß ich Bescheid, macht Sinn, habe ich verstanden, jetzt gehen wir den Weg anders. Und da ist halt der Punkt, wo dann die Flexibilität wieder reinkommt. Natürlich habe ich meinen Monatsfixum. Aber ich möchte dem Kunden von Anfang an kommunizieren, innerhalb dieses Fixums können wir flexibel nach links oder rechts abbiegen, ohne dass wir erst nochmal durch eine neue Angebotsphase durch müssen, ohne dass wir hier nochmal was erst beenden müssen, das neue starten müssen, sondern wir können sagen, okay, das ist jetzt die Situation, hier stehen wir jetzt vor einem Gesperrtschild, wir müssen rechts oder links ab und wir können einfach direkt weitergehen. Und dann kommst du halt auch schnell zu besseren Ergebnissen. Und die sollte jeder Kunde messen und auch anfordern bei den Dienstleistern.
Wenn du es jetzt mal so über den Daumen gepeilt, ne, wir nehmen jetzt einen Jahresumsatz her von Summe X, wie viel Prozent von, ne, man sagt dann früher irgendwo, glaube ich, gab es mal so eine Formel, 20% vom Umsatz ins Marketing zu stopfen, so grob über den Daumen. Was sagst du, ist heute notwendig im Prozentsatz, im Verhältnis zum Umsatz, dürfte aus deiner Empfehlung in Marketingmaßnahmen, Online-Marketingmaßnahmen eingeplant werden, weil manchmal habe ich das Gefühl, also ich bin jetzt nicht da unterwegs, sondern in kleineren Unternehmen und so, Marketingbudget.
Ja, kenne ich.
Sondern dann hast du immer Aktionismus dabei, morgen brauchen wir mal das, dann haben wir noch eine Messe, ach du Scheiße, das ist ja alles viel zu teuer und so weiter. Also, was hast du da so einen Daumenwert?
Also jetzt für meinen Bereich kann man das eigentlich relativ gut berechnen, je nachdem, wie schnell man halt loslegen will. Nehmen wir an, das Unternehmen hat jetzt irgendwie einen Jahresumsatz von 2 Millionen Euro und hat eine Marge gut gesund gerechnet von 8%, 9%, 10% so um den Dreh. Dann bleibt ja, hast du ja eine Summe Marge von, keine Ahnung, was haben wir dann? Hab jetzt keinen Taschenrechner parat, bin auch nicht so gut im Kopfrechnen, irgendwo 200.000 Euro Marge, die dir am Ende des Jahres übrig bleiben. Und davon gute 10% plus minus. Das ist eigentlich ein guter Anhaltswert. Auf den Wert bin ich auch durch eine weitere, ja, Marketing-Weiterbildung gekommen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, wie fakturiere ich jetzt meinem Kunden diesen Part? Und habe über diese Formel festgestellt, dass ich meine Fakturierung bisher immer ziemlich genau auf den Punkt genagelt habe, weil die Preise aufs Jahr hochgerechnet ungefähr 10% der Marge sind. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, wenn jetzt ein Kunde mal eine Maschine kauft oder so, jetzt im anderen Bereich oder vielleicht mal auf eine Messe fährt, dann wird so eine Marge auch mal schnell vernichtet in dem Bereich. Also Messeplatz irgendwie, da bist du ja schon mal schnell bei 100.000 Euro und mehr. Aber jetzt so für das Marketing, wie ich das aktuell bei meinen Kunden mache, kannst du so von ungefähr 10% der Marge ausgehen, dann fährst du eigentlich ganz gut mit.
Das ist doch mal eine Benchmark, ne? Also, lieber Maschinenbauerin da draußen, ne? Ja, wenn du gerade in der Jahresplanung bist, in meiner Welt bist du schon zu spät für nächstes Jahr. Oder vielleicht in der Zwei-Jahres-Fünf-Jahres-Planung, das macht ja total Sinn, da mal ein bisschen auch zu spinnen, ja? Wie kann sich sowas? Also, ich bin da ein Freund aktuell auch in der Zukunftsforschung, Trendforschung, ne, vom Herrn Jansky, das ist immer ganz cool, was entsteht da. Ne? Plan das einfach mit ein. Letzte Frage. So, Felix. Naja, aber jetzt kommt ja hier die ganzen Technologien und AI und so weiter und so fort. Das macht dann irgendwann nur noch automatisch. Da brauchen wir sowas nicht. Was begegnest du dem aktuell? Oder ist das überhaupt ein Thema bei dir auf dem Tisch?
Ganz einfach. Vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren kamen die ersten Roboter in eine Fertigung und da haben die Leute alle gejammert, oh nein, mein Arbeitsplatz ist bald weg. Und heute stehen ganz viele Roboter in den Werken, also ich bin ja schon durch diverse OEM-Werke, VW, Audi, Porsche durch und da stehen ganz viele Roboter und trotzdem noch ganz viele Werker, die irgendwie vorne mal die Teile einlegen müssen. Aber ich glaube, wenn man dem Ganzen so begegnet, mit einer gewissen, mit einem Stück Mut, dass man sagt, okay, es ist jetzt einfach ein neuer Weg, es kann ja auch gute Sachen mit sich bringen, Medizintechnik oder so. Also wenn da irgendwie die KI das Ganze weiter beschleunigt im Sinne von, wir können Krankheiten jetzt vielleicht besser oder gezielter heilen, die noch nicht möglich waren. Auch da kommt mein roter Anteil mir, glaube ich, zugute. Ich habe vor sowas einfach keine Angst, weil es uns einfach irgendwo einen Schritt weiterbringt. Wenn man jetzt so ein Sicherheitsfanatiker ist und denkt, oh wei, oh wei, was wird denn bloß? Ja, dann muss man in dem Moment vielleicht einfach mal sagen, vielleicht mal mit dem Strom gehen und gucken, wie kann ich jetzt diese ganzen Themen, KI, AI, was auch immer, wie man es bezeichnen will, für mich und mein Unternehmen einsetzen, um effektiver zu werden. Also jetzt aktuell fahren wir mit einer Marge von 8%. Jetzt implementieren wir KI und machen bestimmte Prozesse besser und auf einmal haben wir eine Marge von 20%. Und schon hat jeder, der unternehmerisches Denken hat, auf einmal den Gedanken im Kopf, ja, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir es auch machen. Weil ob ich mir jetzt am Ende vom Jahr 200.000 oder 400.000 Euro auszahlen kann vor Steuer, ist halt ein bisschen mehr.
Ja, und es darf immer noch ein Schlückchen mehr sein an der Stelle, ein oder
Ja.
anderen Stelle, ne? Also ein bisschen was zur Seite packen. Cash ist
Genau.
das Wahre, in Anführungsstrichen. Rentabilität, ich beschäftige mich auch gerade damit, ne? Weil die ein oder andere Unternehmung, ich hatte das neulich erst wieder, wo du dann sagst, hey, du machst hier fast 1 Million Umsatz und der Profit, das ist so, oh, pff, schwierig, ja, und dann fragt man sich so ein bisschen, aber die Frage ist halt die Verantwortlichkeit und du hast so schön jetzt gesagt, so sage ich auch dann immer, nicht, es geht nicht, sondern wie kann es gehen am Ende des
Ja.
Tages? Und deswegen, wie sagt man schön, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, also immer kleine Schritte, kleine Steinchen, was auch immer. Und wenn man auf der deutschen Autobahn unterwegs ist, ein bisschen Geduld mitbringen, ja? Infrastruktur, und da kann ich meckern,
Macht
aber
Sinn,
in dem
ja.
Moment ändere es nicht. Fahr ein Stück weit eher los, fahr ein bisschen langsamer. Ich liebe es, mit Menschen zu unterwegs zu sein. Da kann man auch mal Fahrerwechsel machen. Da kann man unterwegs sprechen. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Und deswegen schaut beim Felix vorbei. Bucht ihn gern an, in seinen Podcast reinzuschauen. Alles, wie gesagt, in den Shownotes. Und wir werden uns wiedersehen. Ja, mal schauen, wenn der Uwe und der Bernie rufen, Ed geht los. Ich habe irgendwas mungeln gehört im Frühjahr. Da planen Sie dran. Liebe Grüße nach München an der Stelle und Felix, das Schlusswort.
Das Schlusswort. Ja, ich nehme die Grüße nächste Woche Freitag mit nach München. Ich habe nämlich mein Zugticket nicht storniert und fahre tatsächlich runter. Grüße gehen raus an den Dr. Max Greger. Wir werden ein kleines Shooting veranstalten in München. Bisschen schnacken, auch über Themen von mir, wo ich seine Hilfe und seine Unterstützung benötige und habe mir gedacht, weißt du was, München ist eine schöne Stadt, behältst du das Zugticket bei, Hotel halt weg, aber morgens hin, nachmittags heim und Daumen drücken für gutes Wetter.
Und eine reibungslose Fahrt. Auf alle Fälle sparst du dir schon mal den Weg mit dem Auto durch die Baustellen. Also, das ist auch
Genau.
eine Möglichkeit, einfach mal die Alternative auszuprobieren. Großartig und ihr Lieben, bis nächste Woche.